heute zu Gast Letizia Ory vom Funkenwerk. Mit ihr sprechen wir rund um das Thema Gründung. So soll es um die Ideenfindung vor der Gründung, der Gründung selbst und der Zeit nach der ETH im Gründungsprozess gehen und wie das Funkenwerk einen in diesen Punkten unterstützen kann. Viel Spaß mit der heutigen Folge der Hochschulkiste. Hallo Letizia.
Hi, hallo.
Heute soll es mal, wenn wir mal das ganze Thema, was passiert, jetzt nach der ETH betrachten, dann denkt man ja gerne mal, dass man eher an eine Festanstellung denkt. Und heute wollen wir mal einen mit dir einen anderen Weg zeigen, was man tatsächlich auch noch so machen kann, nämlich die Gründung eines Startups.
Ganz genau.
Hierbei sei auch dazu gesagt, du bist ja hier vom Funkenwerk da, dass wir hier an der TAA haben. Da wäre es, glaube ich, gut, wenn du dich mal kurz selbst vorstellst, beziehungsweise dann auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch das Funkenwerk nicht kennen, dass du es auch ein bisschen vielleicht mal vorstellen würdest.
Mhm. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich heute ein bisschen was dazu erzählen darf. Genau, mein Name ist Letizia Ory, gerne einfach Letizia per Du, das sage ich auch immer den Studierenden, muss kein Sie sein. Genau, ich arbeite im Funkenwerk als Gründungscoach und Mentorin für Studierende, die ein eigenes Startup gründen wollen oder, und das ist auch wichtig an der Stelle, die vielleicht einfach eine eigene Idee haben, die sie verfolgen wollen, die interessant für sie ist und an der sie sagen, da möchte ich mich jetzt mal ein bisschen tiefer reinfuchsen, weil es einfach sehr spannend und interessant ist. Wir machen schon seit einigen Jahren im Funkenwerk die Gründungsberatung. Wir haben es jetzt aber gerade in den letzten Jahren besonders professionalisiert, weil wir jetzt eben auch gefördert sind. Also es gibt immer so an Hochschulen, an Unis Fördertöpfe. Auch wir haben einen, der nennt sich Exist Potenziale. Und daher sind wir jetzt mittlerweile 5 Leute im Team, die Startups hier an der THA unterstützen, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht.
Das hieß also, ihr habt auch dann das Ganze gemacht, bevor die Fördermittel reinkamen, oder?
Genau. Also wir hatten tatsächlich 2 Streiter und Streiterinnen, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen. Das ist der Professor Dr. Norbert Gerdt. Der hat zusammen mit der Frau Verena Hörmann das Funkenwerk so wirklich als 2-Personen-Betrieb, nennen wir es jetzt mal, aufgebaut, das Referat Existenzgründung. Und da lief das auch schon. Aber du kannst dir vorstellen, ein Professor, der auch noch in der Lehre ist, der auch noch in der Forschung aktiv ist, plus eine Stelle in der Vollzeit, das ist natürlich nicht das Gleiche. Daher sind wir jetzt in den letzten Jahren besonders aktiv gewesen und konnten ja auch gewisse Erfolge einfach verzeichnen. Wir hatten ja letztes Jahr die schöne Nachricht, dass wir ja unter den mittleren Hochschulen die Nummer 1 geworden sind bei der Gründungsunterstützung. Das wäre aber mit einem 1-2-Leute-Betrieb natürlich nicht möglich. Da brauchst du ein größeres Team, weil es sind ja einfach sonst auch viele Anfragen.
Genau, das ist ja dann auch schön, dass dann auch sowas hier gefördert wird. Und dafür wollen wir mal in dieser Folge so den ganzen Interessenten mal mit in den ganzen Gründungsprozess mitnehmen. Das heißt, wir werden hier jetzt ein bisschen so von der Ideenfindung zur vielleicht auch Gründung am Anfang des Studiums, beziehungsweise auch dann der Frage, wie geht es weiter nach der Hochschule, mal über das ganze Thema sprechen. Mhm. Genau, da habe ich auch gesagt, also eigentlich fängt ja, ich glaube, da würdest du mir auch zustimmen, das Ganze fängt ja damit erstmal an, dass man eine Idee finden muss.
Ganz genau. Also wir haben da 2 unterschiedliche Wege, wann man sich bei uns melden kann. Es gibt Leute, die tatsächlich bei uns aufschlagen und sagen, ich spüre es, dass ich Gründerin oder Gründer bin, ich habe aber wirklich keine Idee, ich bin überhaupt nicht kreativ. Das ist gar nicht so selten tatsächlich. Ja. Unterstützen wir auf alle Fälle, denn das ist das, was wir so ein bisschen mit dem Thema Gründergeist benennen, was man eben auch sehen kann. Unser Gründergeist ist ja auch immer in echter Form überall am Herumspuken und ist im Aushang und in der Werbung zu sehen. Wir sehen das aber tatsächlich bei Leuten als Potenzial, dass man einfach sagt, der oder die möchte irgendwas machen, die weiß jetzt einfach nur noch nicht, was es sein soll. Interessant ist es natürlich auch, wenn eine Person sagt, ich bin jetzt vielleicht gar nicht so der typische Gründer, aber ich hätte halt schon eine tolle Idee, weil ich im Studium mal was gemacht habe. Muss gar nicht auch zwingend im Studium sein. Manchmal ist es im Ehrenamt oder aus dem Sportverein heraus, dass irgendwo eine Idee kommt. Nehmen wir mal Beispiel aus der Informatik. Jemand ist im Handballverein und sieht, dass dort bei der Digitalisierung einfach irgendwas noch ziemlich mau ist, sagen wir es mal so höflich, und denkt sich dann danach, da könnte ich ja eigentlich mit meinen Skills was verändern. Das heißt, also es kann einerseits aus einem Interesse herauskommen oder eine Person, und das gibt es manchmal eben auch, sagen einfach, ich spüre das, ich bin ein Gründer, aber ich weiß noch nicht mehr was. Und da helfen wir natürlich ja. in beiden Richtungen nach.
Das ist ja auch dann schön zu sehen, dass man im Endeffekt beide Gruppen unterstützen kann. Und ich glaube, da sollte man dann auch beide so ein bisschen separat jetzt in der Richtung der Ideenfindung mal betrachten. Also wenn wir jetzt mal mit denen anfangen, die sagen, ja, ich hätte ja schon eine Idee.
Genau.
Ich weiß nur nicht genau, wie ich das verwirklichen soll. Wenn jetzt so eine Person dann zu euch ins Funkenwerk kommen würde, wie weit müsste dann so eine Idee schon mal ausgereift sein, bevor die Person erstmal bei euch aufschlagen kann? Also wie viel Vorbereitung steckt jetzt dahinter, die man vielleicht am Anfang schon machen sollte?
Ja, was ich mir wünschen würde, aber trotzdem gilt da auch die Botschaft, nicht abhalten lassen, wenn man es nicht gemacht hat. Aber mal ideal.
Ja.
Ein bisschen die eigene Idee, ich nenne es ganz simpel, mal gegoogelt haben. Wir haben manchmal Leute da, die mit einer vermeintlich einzigartigen Idee ums Eck kommen. Und ich gehe in Google und finde halt ein Parallelthema dazu. Und das ist dann für mich irgendwie schade. Und tatsächlich im zweiten Schritt auch für die Person, die gründen möchte, welche dann der nur sagen kann, du, ich habe gerade eine halbe Minute gegoogelt und ich habe schon ein Konkurrenzprodukt gefunden, was das genau abdeckt. So ein Moment ist für beide Seiten frustig. Daher bitte einfach mal googeln. Darf auch gern über jede andere Recherchemethode gemacht werden. Was manche Studierende machen, was ich auch ziemlich gut finde, ist tatsächlich eine Mini-Wettbewerbsanalyse. Also gibt es die Idee, wer sind die Mitkonkurrenten und was ist vielleicht an denen gar nicht so gut oder zu teuer oder nicht mehr zeitgemäß? Und ab da kann man natürlich richtig gut loslegen.
Also die Frage, wenn man schon jetzt diese Konkurrenz sich damit betrachtet, was kann ich besser, was mache ich besser?
Genau, kann auch ein Konjunktiv sein, was könnte ich vielleicht mit der Unterstützung besser machen? Denn es kann ja sein, aktuell liegt es noch am Geld, dass man vielleicht denkt, ich hätte eine Idee, aber ich kann das jetzt auch nicht umsetzen. Alles, wo man Zukunftspotenziale sieht, und sowas ist dann entspannend für uns.
Genau, das heißt ja fürs erste Mal, man denkt sich, man hätte die Mittel, man hat die Idee und man weiß ja, sag ich mal grob, wie man sie umsetzt.
Genau.
Und kann dann sagen, ich kann es definitiv besser als alle anderen machen und deswegen komme ich hierher.
Richtig.
Genau. Und wie kommt ihr dann im Endeffekt als Funkenwerk ins Spiel? Also die Person kommt ja jetzt her, sagt, ich habe die Idee, ich hätte gerne das gemacht, hätte auch vielleicht gesagt, ich habe mir jetzt meine Konkurrenz betrachtet, vielleicht habe ich keine, also vielleicht habe ich überhaupt noch keine, weil ich habe eine neue Idee.
Mhm.
Oder die sagt, die Konkurrenz ist einfach, ich sage jetzt mal, blöd, einfach nur schlecht, ich kann es deutlich besser machen. Mhm. Genau, und dann, wie kommt ihr danach als Funkenwerk mit ins Spiel?
Mhm, genau. Wir haben, hatte ich ja vorher kurz erwähnt, dieses fünfköpfige Team. Und wenn man aus einer Idee sozusagen ein Business machen möchte, gibt es immer so typische Schritte, die man machen muss. Da ist jetzt das, was wir gerade besprochen haben, die Wettbewerbsanalyse eins da davon. Man kann ein Business Model Canvas mal für die eigene Idee erstellen, wo man eben schon ein bisschen tiefer reingeht in die Themen. Wer ist denn meine Zielgruppe, mit der ich in Kontakt treten will mit meiner Idee? Wie könnte ich mich finanzieren im ersten Jahr? Wie könnte ich neue Kunden akquirieren? Wie könnte ich Kanäle sinnvoll nutzen für meine Idee? Also da haben wir sowohl interne Leute, die dabei begleiten, sowie auch externe Berater und Coaches, die aktiv sind. Das heißt, die Idee schärft sich einfach kontinuierlich. Also gehen wir mal davon aus, so wie du es beschrieben hast, jemand kommt zu uns in die Gründungssprechstunde und von da an begleiten wir diese Person zielgenau in dem Tempo und bei den Themen, bei denen es mangelt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja. Wenn jetzt eine BWLerin kommt, werden wir wahrscheinlich beim Thema Businessplan erstellen oder Finanzplan erstellen nicht gar nicht so tief ins Thema gehen müssen. Das kann die schon. Das bringt die ja von ihrem Studium mit. Wenn die aber eine Software-Idee hat, dann macht sie halt genau den Teil fürs Business. Wir müssen aber dann eben schauen, wo kriegt sie das Technologiewissen her? Oder vielleicht findet sie eine passende Person, die halt aus der Informatik kommt. Denn wir sagen auch immer, ist vielleicht auch noch später eine Frage, eine Person allein ist für ein Startup immer ein bisschen arg viel. Wir empfehlen zwei Leute mindestens. Ideal wären natürlich drei Leute, damit man auch drei Skills abdecken kann.
Dabei ist aber noch wichtig zu sagen, beziehungsweise das kam ja auch so ein bisschen in unserem Vorgespräch ein bisschen raus, dass du auch sagst, das Funkenwerk ist nicht dafür da, dich an der Hand zu halten und zu sagen, wenn du was nicht kannst, wir machen es einfach für dich, sondern mehr dazu, ihr leitet das Ganze, sagt, da in diesen Bereichen solltest du vielleicht irgendwas machen, aber das Machen selbst sollte dann schon die Person bzw. die Gruppe an Personen, die dann diese Idee haben, machen, oder?
Genau.
Siehst du das?
Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn jemand einen Softwareprototyp entwirft für ein Thema. Natürlich testen wir den gerne mal durch.
Ja.
Das ist ganz klar. Und dann kann man als User oder als Userin Feedback dazu geben. Wir werden aber der Person natürlich nicht sagen, was sie im Code verbessern muss. Ja. Das wäre auch vermessen in irgendeiner Form. Wir geben aber gerne Tipps. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, wenn wir sehen, dass die Person uns sagt, in einer bestimmten Technologie ist sie einfach noch nicht richtig gut. Sie könnte aber mit dem Wissen die App weiterentwickeln oder die Lösung weiterentwickeln. Dann schauen wir uns in unserem internen Netzwerk um, sodass sie dort Sparring bekommen kann. Mhm. Das, was du aber angesprochen hast, es ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Die Person soll danach einfach schlauer werden, damit sie es selbst machen kann. Denn es bringt ja nichts, wenn man gründen möchte. Und dann braucht man immer jemanden, der einem ins Händchen hält. Das ist für einen selbst, kommen auch wieder aufs Thema frustrierend. Es macht viel mehr Spaß, wenn man merkt, wow, ich kann ja eigentlich richtig viel. Und manche Sachen muss jeder von uns einfach noch lernen.
Wenn dann also vielleicht wie du es gesagt hast, jemand die Richtung BWL kommt und dann zu euch kommt und sagt, ja, ich hätte gerne, dass ihr meinen Programmiercode, da mir den einfach schreibt, oder vielleicht auch andersrum, Informatiker kommt und sagt, ja, ich habe keine Lust auf Marketing, könnt ihr es dann machen? Dann hättest du einfach gesagt, nein, das musst du schon im Endeffekt du selbst machen, beziehungsweise da jemanden auch mit ins Boot holen, der Lust drauf hätte, und dann, dass man die Idee gemeinsam beschreitet.
Ganz genau. Ich glaube, das sind so die typischen Missverständnisse. Also wir haben ja unser Hauptbüro hier in der Informatik. Daher kann es tatsächlich das Setting passieren, was du beschrieben hast, dass 2, 3 BWLer, BWLerinnen bei uns vorbeischauen und sagen, ja, ihr könnt ja jetzt das mit dem Programmieren machen. Und dann sagen wir, ja, wenn du dir jetzt eine coole Person suchst, die bei dir gerne ins Team mit reinkommen möchte, weil sie die Idee toll findet, dann kann es sein, dass du die dazu überzeugen kannst. Und natürlich hatten wir es auch schon mal, dass Informatiker bei uns waren, die gesagt haben, also das mit dem Businessplan, das schreibt ihr jetzt, oder? und es würde keinen Sinn machen. Was ich aber immer versuche, auch da mitzugeben, selbstverständlich würden wir im Team jemanden finden, der im Worst-Case-Szenario die Person begleiten könnte, einen Finanzplan zum Beispiel zu schreiben. Das Ding ist aber, was bringt denn das, wenn der ursprüngliche Gründer, Gründerin den eigenen Finanzplan nicht kapiert und er nicht weiß, welche Formeln das sind, warum, was, wie passiert. Deswegen ist, man kann ja den Leuten sogar wirklich dann falsche Tatsachen, also eben vorgaukeln. Und genau da sage ich sehr, sehr gerne, ich möchte kritische Geister, die auch wirklich immer wieder sagen, hey, dieser Finanzplan, auch wenn es nicht mein Thema ist, ich verstehe den aber, damit du mir nicht ein X für ein U vormachen kannst.
Ja, und vielleicht auch dann so eine andere Frage, wenn dann mal so eine Person zu euch kommt und die hat dann irgendeine Idee, da passiert es ja, also ich würde mal sagen, das passiert schon recht häufig, dass man irgendwie dann merkt, beziehungsweise ihr vom Funkenwerk dann merkt, ja, die Idee ist vielleicht nicht optional, es gibt vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten. Wie oft passiert es dann, dass man da halt wirklich so einen richtigen Realität, also dass die Person dann so einen richtigen, ich sag mal, Realitätscheck bekommt, wo man dann sieht, ja, vielleicht funktioniert es doch nicht ganz so, wie du dachtest.
Ja, das passiert leider relativ häufig. Da kann man aber wieder mal eine Gründerkompetenz gleich abklappern, nämlich ob man mit Kritik auch umgehen kann, ob man da auch auf das Feedback hören kann. Wir hatten in ganz, ganz seltenen Fällen wirklich den Fall, dass jemand mit einer Ursprungsidee zu uns kam und die dann genau identisch so geblieben ist. Also eigentlich verändert sich fast jede Idee, manche ein bisschen weniger, manche aber deutlich. Und wir hatten es tatsächlich auch, nehmen wir mal ein Beispiel, da kam eine Gruppe, die eine Softwarelösung für die Indoor-Logistik konzipiert hatte, Hardware sowie auch Software. Tolles Thema und auch spannend. Und Stand heute ist es jetzt ein Fitness-Tracker für Kühe auf Weidelandschaften und Betrieben geworden. Und da siehst du, es kann sich wirklich komplett ändern. Und das Startup ist auch sehr happy mit der Idee. Natürlich hätten die, wenn die in der ersten Gründungssprechstunde von mir gehört hätten, übrigens, da kann eine Art in Anführungszeichen Fitbit für die Kuh dabei rauskommen, hätten die wahrscheinlich gesagt, Frau Ori, herzlichen Dank, wir bleiben lieber beim Sie, wir kommen nie wieder. Weil natürlich, ich verstehe das auch, weil das klingt erstmal komisch. Daher ich höre mir immer jede Idee grundsätzlich erstmal an und dann klappe ich die Bereitschaft ab bei der Person, wie viel Wandlung darf denn sein. Es kann natürlich sein, wenn es schon 10.000 Lösungen für genau das Problem gibt, was die Person entworfen hat, dass ich sage, wir können es probieren, aber die Chancen sind bei dem Wettbewerb einfach schwierig. Können wir da nicht nochmal was verändern?
Ja, das ist aber auch dann wichtig zu sehen, dass genau dafür das Funkwerk da ist, dass man auch dann sagt, ja, wir finden jetzt heraus, wird es überhaupt funktionieren, müssen wir was verändern? Und da seid ihr auch dann so die als Beratung dafür da, beziehungsweise auch so ein bisschen als Gegenpol, der gegen diese eigentliche Idee spielt, dass man sagt, geht es nicht für vielleicht besser, geht es nicht für vielleicht anders, was muss man vielleicht anpassen?
Genau, also ich nenne sie mal als Sparring-Partner, weil das trifft es, glaube ich, ganz gut. Letztendlich darf das Startup immer das tun, was es für richtig hält, das ist auch wichtig. Das heißt, es kann auch mal ein Startup bei uns vorbeikommen, was bewusst sagt, ich habe das kritische Feedback gehört, wir probieren es aber trotzdem anders und das ist ja auch okay. Also ich meine, wir sind auch nicht allwissend, Gott sei Dank. Allerdings glaube ich tatsächlich, kann man eben durch den Prozess, dass man sich regelmäßig spared, sich alle 2-3 Wochen mal trifft und die Idee gemeinsam weiterentwickelt, neue Inputs liefert, am Ende des Tages auch eine bessere Idee entwickeln. Also immer mehr Menschen helfen dabei, eine Sache besser zu machen. Und dafür ist ja die Hochschule auch da. Ja. Wir wollen ja, dass die Leute erfolgreich sind und nicht tatsächlich dann in der freien Wirtschaft mit der Idee auf die Nase fallen. Mhm. Das wäre sehr, sehr schade.
Genau, und wir haben jetzt so zum einen die eine Gruppe, über die gesprochen, die jetzt zu euch kommen, wenn sie schon mal eine Idee haben. Mhm. Und wir haben jetzt auch, wie du es ja schon erwähnt hast, die andere Gruppe, die dann mit dem Gedanken kommt, ich würde gerne gründen, ich würde gerne bei einer Idee unterstützen, aber ich habe jetzt noch keine eigene. Wie würde dann bei sowas das, ich nenne es jetzt mal Matchmaking geschehen, dass man vielleicht irgendwelche anderen Partner findet, die dann schon eine Idee haben und Partner brauchen, um die Idee zu verwirklichen?
Kann unterschiedlich sein. Ich finde es immer sehr interessant, ob wir herausfinden, ob die Person nicht vielleicht doch eine Idee irgendwo in sich schlummern hat. Das heißt, wir machen Ideation-Workshops, wo man eben bewusst auch nach Ideen gemeinsam mit der Person sucht, ob es nicht vielleicht doch was gibt, was die Person selbst interessiert. Ich habe auch eine Design-Thinking-Ausbildung, was auch darauf auszielt, dass man bewusst Ideen einfach mal beleuchtet und vielleicht auch Zielgruppen anschaut, mit denen man wenig im Kontakt ist. Nehmen wir mal beispielsweise das Standard-Informatiker, Informatikerin wird vielleicht nicht die ganze Zeit mit Bäckerei-Großbetrieben irgendwas zu tun haben, aber wer weiß, ob mit dem Blickwinkel auf eine ganz vielleicht auch entfernte Gruppe eine Idee entsteht. Das heißt, da gehe ich mit unterschiedlichen Methoden vor. Alternativ, du hast es schon angesprochen, schaue ich natürlich in meinem Startup-Umfeld mich um. Oft sind es ja eben 2 Personen. Und da könnte man auch eine 3. Person dazu matchen. Und da tatsächlich ist es dann, die Leute miteinander vernetzen. Im Schnitt gehen die dann in der Cafeteria mal miteinander einen Kaffee trinken, besprechen, ob das passt. Wir haben zum Beispiel, ich finde ja mal Beispiele ganz gut, einen Maschinenbauer hier aus der Hochschule Augsburg, der jetzt aus der Wirtschaftspsychologie einen vielleicht, ich nenne es jetzt mal auf alle Fälle, Unterstützungspartner gefunden hat, vielleicht zukünftig auch einen Mitgründer. Mhm. Und das sind natürlich dann Erfolgsgeschichten. Da müssen natürlich immer beide Seiten auch bereit sein, sich einfach mal kennenzulernen. Ja. Und es ist ein bisschen wie ein Casting. Ein freundlicher, aber es ist ein bisschen Bewerbungsgesprächssituation.
Ja, kann man da einfach dann bei euren bestehenden Teams, die ihr dann auch betreut, einfach anfragen? Oder wie geschieht das dann üblicherweise?
Genau, kann man direkt machen. Ich empfehle gerne, mich kurz kontaktieren, beziehungsweise meinen Partner, den Timo Hahn, den ihr, glaube ich, auch schon mal im Interview hattet.
Genau, in einer früheren Season hatten wir auch da mit ihnen.
Ja. Genau. Der ist auch Gründungsberater und die hat auch Teams. Also das heißt, wir vernetzen uns sowieso immer. Und das Schöne ist, wir wissen natürlich auch manchmal von Teams, die noch undercover fahren. Jetzt nehmen wir das Beispiel, jemand möchte für seine Gründungsidee ein Patent anmelden. Dann werden wir natürlich nicht die Person mit 5 Seiten auf die Webseite packen und am besten die Idee noch granular erklären, sondern dann wissen wir, da gibt es eine tolle Person, die kann jetzt aber natürlich noch nicht rausgehen. Da vernetzen wir dann auch und klären auch das Thema mit, dass es natürlich vertraulich bleibt.
Ja. Und geschieht das dann nur, wenn die Teams auch wirklich am Anfang des Ganzen sind oder wie flexibel ist man dann, dass man auch da vielleicht irgendwie auch später mit einsteigt?
Aus Seite des Startups kann man tatsächlich meistens genauso ganz am Anfang sowie auch viel, viel später einsteigen. Da ist eigentlich gar kein so großer Unterschied. Wenn man jetzt wirklich Mitgründerin oder Mitgründer werden möchte, dann ist es natürlich früher besser. Mhm. Denn je reifer die Idee wird, umso mehr ist natürlich dann auch das Team dann schon fix und dann wird man eher Mitarbeiterin zum Beispiel und steigt dann in die Variante ein. Was aber nicht schlimm ist. Also wir haben auch Leute, die eben das, was ich vorher beschrieben habe mit dem Gründungsinteresse, die aber sagen, ich kann gut damit leben, dass ich trotzdem angestellt bin, aber eben bei einem Startup und nicht bei einem Großkonzern.
Ja.
Hier vielleicht der kleine Tipp, warum kann das Sinn machen? Wegen dem Geld ist es natürlich primär meistens nicht, weil ein Startup bezahlt nicht die Gehälter, die ein Großkonzern bezahlt. Allerdings für die Aufstiegschancen heißt jemand aus der Informatik steigt ein und kann dann relativ früh in die Teamlead-Rolle, vielleicht in die CTO-Rolle auch hineinwachsen. Das heißt halt wirklich eine Leitungsfunktion. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Chance, um viel mehr Verantwortung zu bekommen. Also gerade jemand, der nicht Lust hat, ein Rädchen in einem sehr großen Betrieb zu sein, was sicherlich auch gut ist, für die Person ist das besonders spannend, auch später.
Dann vielleicht noch so eine letzte Frage, um das ganze Thema Ideenfindung dann auch abzuschließen. Wie groß sollte dann, hättest du jetzt gesagt, ideal so ein Team sein, das zu dir kommt? Also du hast es ja auch selbst gesagt, alleine am besten nicht. Und was hättest du da gesagt, wie groß sollte so am besten so ein Team sein und auch vielleicht mit der Frage, wie sieht es mit der, ich sag jetzt mal, der Diversität der Kenntnisse aus, die man da auch mit sich bringen muss im Team. Also wenn man jetzt sagt, man hat ein paar Personen, die jetzt mehr aus der Wirtschaft, also aus dem Wirtschaftsbereich kommen, hat ein paar Leute aus der Informatik, vielleicht hat man doch jemanden aus der Gestaltung.
Ja.
Genau, was hättest du da dann dazu gesagt?
Ja, also im Idealfall kommt natürlich jemand aus der Gestaltung, aus der BWL und dann aus der Informatik. Das ist natürlich ein Traumsetting. Realität ist, Menschen befreunden sich in den normalen Kreisen, in denen sie sich halt befinden. Das heißt, dann kommen drei Leute aus der technischen Informatik, da ist kein BWL-Mensch dabei, da ist dann niemand aus der Gestaltung mit dabei. Heißt ja nicht aber, dass die drei Personen nicht noch weitere Kontaktpersonen und Kontakte, einfach Freunde auch haben. Das heißt, ideal, wenn ein Team kommt, wäre ein bisschen die Bereitschaft, dass man auch andere Skills vielleicht auch nachträglich erlernen möchte. Wir hatten viele Leute aus der Informatik, die auch danach ihre BWL-Skills aufgelevelt haben. Und das können die Leute. Also das Studium macht uns ja als Menschen auch dafür bereit, dass wir auch was Neues erlernen können. Wenn aber eine Person eine Einzelperson ist, bitte niemals davon abhalten lassen, immer zu uns kommen, immer ins Erstgespräch. Denn der Vorteil ist da, dass wir dann der Einzelperson sofort sagen können, du, wenn du dich ab jetzt umschaust, bitte nicht nur bei deinen Freunden, mit denen du jeden Tag in der Vorlesung sitzt, sondern schau doch mal in der Gestaltung, schau in anderen Fachrichtungen, einfach damit das Team etwas diverser ist. Wenn es aber nicht ist, sondern es sind einfach drei Leute, die sich mögen, eine tolle Idee haben und alle haben exakt das Gleiche studiert, dann schauen wir natürlich trotzdem, dass wir das irgendwie hinkriegen mit dem Team. Denn das wäre sehr schade, wenn es daran scheitern würde. Aber gab es bisher Gott sei Dank noch nicht.
Ja, und da ist dann, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, den du auch gesagt hast, Lernbereitschaft.
Genau.
Dass man einfach sagt, man kann zwar nicht alles, aber man ist bereit, alles irgendwie auch zu können. Auch wenn man dann sagt, es ist nicht ganz mein Fachbereich, aber ich schaffe schon, da irgendwie reinzukommen.
Genau. Also wir hatten tatsächlich manchmal Gründer, die auf einmal ihre Leidenschaft für Zahlen, für Finanzberechnungen eben auch entdeckt haben. Wir hatten auch eine Gründerin, die plötzlich gesagt hat, ach ja, Steuerrecht ist ja eigentlich gar nicht so uninteressant, wie ich immer gedacht habe. Also da kann man auch sich selbst mal wieder überraschen. Ich glaube, wir alle sind ja immer in einer gewissen Bubble drin. Das ist auch okay. Aber grundsätzlich, dass man über den Tellerrand hinausschaut, ist aus meiner Sicht eine Kernqualität für eine Gründerin oder einen Gründer.
Ja, genau. Und dann würde man auch so zum Thema kommen, man hat jetzt eine Idee, man ist zu euch hergekommen, man hat auch dann mit euch besprochen, wie dann so die Idee im Groben aussehen würde. Genau. Und wie geht das Ganze dann eigentlich weiter? Weil man hat die Idee und wie, die Frage, die sich da, glaube ich, so stellt, ist, wie macht man das Ganze mit der Gründung während des Studiums?
Mhm.
Weil man hatte jetzt noch andere Vorlesungen vor sich und irgendwie muss man es ja auch nebenbei machen. Oder wie sieht es dann meistens dann aus? Fangen die Leute einfach an, ihre Idee zu verwirklichen nebenbei, so wie sie Zeit haben? Oder wie siehst du da an den Beispielen, wie machen das die Leute dann?
Mhm. Also wir wollen tatsächlich, dass alle Studierenden erstmal ihren Abschluss machen. Also das Studium hat immer Vorfahrt und das ist auch das, warum wir eben als Hochschule Studierende unterstützen bei der Gründung und eben nicht als externe Partner. Für Externe ist es relativ egal. Die sagen, ja komm, schmeiß dein Studium, du hast doch eine tolle Business-Idee und nach 2 Jahren ist plötzlich alles verpufft. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen, da kommt jetzt das Stichwort, was ja in aller Munde ist, nachhaltig unterstützen. Und nachhaltig heißt natürlich auch, die Gründerin oder der Gründer kriegt natürlich alle Qualifikationen, die eine Gründung benötigt. Das ist bei uns in einem sogenannten Inkubator-Programm. Das kann parallel zum Studium wunderbar integriert werden. Und natürlich schauen wir auch darauf, dass eine Person jetzt zum Beispiel in der Prüfungszeit nicht 10 Veranstaltungen mit uns hat, weil das wäre absolut kontraproduktiv. Das heißt, da ist dann normalerweise eine Pause drin. Unser Inkubatorprogramm erstreckt sich über im Schnitt 1 Jahr. Das heißt, da kann eine Person natürlich auch bei Abgabe der Bachelorarbeit, bei Prüfungssituationen einfach dort eine Pause einlegen, damit es nicht sich gegenseitig negativ beeinflusst.
Mhm. Genau. Und für, vielleicht auch dann zu dem Punkt, wenn man jetzt sich so ein bisschen das Zeitmanagement betrachtet, wie siehst du dann das in der Realität? Sind es dann meistens Leute, die sagen, ich arbeite einfach parallel neben meinem Studium, also ich mache im Endeffekt mein Studium vollzeitmäßig und ich arbeite dann noch direkt dazu nebenbei bei an meiner Idee und schaue, dass es so gut geht, wie es halt geht. Oder passiert es da auch öfters, dass einfach die Leute dann sagen, ich ziehe mein Studium ein bisschen in die Länge, ich mache vielleicht nicht so viele Vorlesungen, aber dafür kann ich deutlich mehr an meiner Idee arbeiten. Wie ist es dann so in der Realität? Was bevorzugen da die Personen, also die Gründer?
Also wir haben besonders ambitionierte Leute, die wirklich im allerersten Semester kommen, weil ich fast etwas krass finde, weil ich mir da auch immer denke, da passiert ja auch im Studium einfach noch wahnsinnig viel. Also Fragezeichen, ist es zu früh? Natürlich, wir kennen alle aus Medien die Berichte von berühmten Menschen, die irgendein Startup gegründet haben, die da mit 12 Jahren schon drauf kamen. Und das kann sein. Ich sehe das aber nicht als die ganz normale Wegstrecke einer Gründungsperson an. Daher, ich würde empfehlen, Mitte des Studiums ist es sinnvoll. Natürlich kann man immer schon früher auch zu uns kommen und sich beraten lassen. Und dann darf man ja ganz nebenbei einfach mal die Idee weiter sich entwickeln lassen. Jetzt kommen wir aber auf einen Fall, wo es vielleicht dann doch zeitkritisch wird. Man hat eine Idee, man hat schon mal eine Marktrecherche gemacht und stellt fest, diese Idee wird jetzt in den nächsten 1-2 Jahren wahrscheinlich einen sehr großen Hype erfahren. Und danach kann sein, dass es so viele Wettbewerber gibt, dass man gar nicht mehr reinkommt. Das müsste man dann tatsächlich noch mal ein bisschen getrennt beleuchten. Wir haben jetzt das KI-Thema, was überall vermeintlich aufpoppt und überall ganz neue Möglichkeiten gibt. Und es ist ja auch so. KI gibt ganz, ganz viele neue Geschäftsfelder. Auch daher, ja, da sind Chancen da. Es gilt ja dann aber immer noch, dass man die Branche anschaut, ob da jetzt wirklich dieser Konkurrenzdruck da ist, den man vermeintlich annimmt. Oder vielleicht ist der auch gar nicht so hoch. Daher, Mitte des Studiums passt super. Gegen Ende des Studiums, wenn man nur noch seine Abschlussarbeit schreibt, ist auch ein guter Zeitpunkt, weil da kann man, so wie du es auch beschrieben hast, eben Studium und Gründung miteinander gut verbringen. Was schwieriger ist, vielleicht auch so ein kleines Funfact, es gibt natürlich auch Alumni, die zu uns kommen und eine Gründungsberatung wollen und vielleicht dann auch ihr Startup gründen. Eine Vollzeitstelle in Festanstellung ohne Gründung, das ist tatsächlich eine echte Doppelbelastung. Also das ist viel, heißt nicht, dass es nicht Leute schon hingekriegt haben, aber das ist schon ganz schön viel. Und das muss dann die Person individuell abschätzen können, ob das okay ist, weil da geht dann natürlich Freizeit oder Zeit mit Freunden einfach aufflöten.
Ja. Das ist irgendwie dann auch so, ich glaube, die Motivation nach 8 Stunden Arbeit, die man da hat, wo man recht viel schon wahrscheinlich auch denken musste, noch weiter für sein Startup dann zu denken, ist halt dann schon, ist einfach nur schwierig.
Die Gehirnkapazitäten sind dann einfach geringer. Das ist ja, gibt es ja x Studien dazu, wann wir als Mensch leistungsfähiger sind und wann weniger. Und natürlich ein 8-Stunden-Tag. Also sagen wir so, wir haben auch Leute, die sagen, ich habe einen Job, der mich einfach im Daily Doing unheimlich langweilt. Da kann man natürlich die Grundsatzfrage stellen, warum hast du den Job überhaupt angenommen? Denn eigentlich soll sich niemand, der hier aus der THA rauskommt in einem guten Studium, in einen Langweil-Job reinsetzen. Das heißt, da sehe ich dann gewisse Chancen, aber es gibt ja auch den berühmten Bore-Out, dass man gar keine Energie mehr hat, wenn man so gelangweilt ist. Und das ist natürlich dann auch keine gute Grundlage für eine Gründung. Daher, ich glaube, es macht schon Sinn, während des Studiums schon anzufangen, weil Studium und Gründung lässt sich gut miteinander verbinden, vor allem mit Hinblick, wenn die Leute, die dich begleiten, dann auch gerne in Prüfungszeiten mal ein bisschen Stopper machen und sagen, du, jetzt lass mal ein bisschen ruhig angehen, jetzt fokussierst du dich auf dein Studium und in 2 Monaten kommst du wieder zu uns. Ich glaube, das sind wir weitaus gnädiger als ein Arbeitgeber. Ja.
Da war auch interessanter Punkt, der dann auch so ein bisschen im Vorgespräch gefallen ist, dass du erwähnt hast, dass es noch theoretisch, dass man kann ja auch während eines Studiums ein Urlaubssemester nehmen und dass man sich dann theoretisch dann so umschreiben kann, wie du es genannt hast, dass es mir so ein du hast das Gründungssemester genannt.
Genau, ja. Also es läuft, eine Hochschule hat ja immer gewisse Anträge. Es läuft, glaube ich, unter der Oberkategorie Urlaubssemester. Mhm. Es würde aber in dem Fall mit dem jeweiligen Dekan oder der Dekanin ausgemacht werden, dass es ein Urlaubssemester für die Gründung ist, was natürlich auch nochmal einen ganz anderen Akzent setzt, weil da ist es dann eben nicht der berühmte Ausflug in ein schönes Land und man lässt sich's mal gut gehen, sondern es ist tatsächlich dann auch bei uns vor Ort. Die Person hat dann auch ein gewisses Programm, um eben an der Gründungsidee weiterzuarbeiten und hat dann nochmal gezielt die Chance, ein Semester eben im Rahmen eines Urlaubssemesters für die Gründung dort intensiv Zeit reinzusetzen. Das sehe ich tatsächlich als ganz, ganz tolle Chance an und das würde ich auch allen Hochschulen und Unis, die das jetzt noch nicht anbieten, empfehlen, weil das einfach auch für einen Studierenden eine tolle Chance ist. Und auf dieses halbe auf das halbe Jahr kommt es ja eigentlich dann in dem Sinne auch nicht an, wenn man eine tolle Idee hat. Das ist ja äußerst sinnvoll genutzte Zeit. Nehmen wir mal wieder das berühmte Berufsbeispiel. Wenn man plötzlich im Lebenslauf irgendwo einen großen Break drin hat und gar nicht weiß, was man reinschreiben soll. Ich persönlich denke immer, es kann trotzdem eine ganz tolle Biografie sein und ein Arbeitgeber kann sich da trotzdem nur freuen. Es ist aber manchmal in konservativeren Betrieben schwer verargumentierbar. Das Gründungssemester würde ich als Arbeitgeberin immer nachvollziehen können. Da würde ich sagen, da hat die Person was Sinnvolles gemacht. Und selbst wenn die Idee gescheitert ist, ist es ja nichts Schlechtes. Sie hat einfach gezeigt, dass sie da Engagement bewiesen hat.
Ja, und dadurch, dass es ja auch dann noch von der Hochschule sozusagen das Okay gegeben wird, das war nicht einfach nur, ich hab da halt irgendwas gemacht, sondern ich habe es wirklich für die Gründung genutzt. Das ist ja auch noch schön, dass man das Ganze dann offiziell auch bestätigt bekommen
hat. Richtig, genau.
Genau, und anderer Punkt, der jetzt bisher noch nicht ganz so gefallen ist, ist ja auch dann das Ganze mit der Gründung selbst, weil wir haben ja bisher nur davon gesprochen, wir haben eine Idee und wir wollen diese verwirklichen, aber es gibt ja noch den ganzen Punkt, dass es drumherum ja viele Formalitäten gibt, weil man muss ja irgendwie auch dann, wie du es auch gesagt hast, vielleicht gibt es irgendwelche Patente, Namensrechte, man muss vielleicht auch, das musst du mir eher da sagen, vielleicht muss man noch ein Unternehmen drumherum bilden und dafür glaube ich, seid ihr auch im Endeffekt ihr da. Genau. Also wer es da genau wissen will, soll dann, glaube ich, am besten lieber zu euch ins Gespräch kommen. Aber könntest du da es recht kurz umreißen, wie sowas dann meistens abläuft? Also vielleicht nur kurz sagen, wie sind da so die Schritte dazu? Geht mal, also ja.
Ja, sehr gerne. Und ich versuche es auch wirklich kurz und knapp zu halten, weil da kommen natürlich die berühmten bürokratischen Formalia, die bei jeder Gründungsidee mit dabei sind. Sagen wir mal so, du hast eine Grundidee, du kommst zu uns ins Funkenwerk, bist eben ein Team. Das heißt, an irgendeinem Punkt werden wir mit dir prüfen, ist denn für das angedachte Projekt ein Name da? Und da kommen wir schon aufs Thema Markenrecht. Heißt, kannst du dir den Namen für dein Startup überhaupt sichern lassen? Dann gibt es dort das berühmte DPMA. Das heißt, man kann dort seine Marke anmelden. Man kann vielleicht ein Design auch entsprechend gleich sichern lassen. Heißt, der Name für das eigene Startup wird nicht sofort geklaut. Man kann die Domain eben entsprechend auch benennen. Das sind ja alles der Instagram-Kanal, was auch immer halt da nötig ist. Es macht es natürlich immer leichter, wenn das Thema Markenrecht an irgendeinem Punkt beleuchtet wird. Und das begleiten wir intern. Wir haben aber auch noch zum Beispiel den Herrn Professor Kopistinski, der uns da auch tatkräftig unterstützt, der da auch Studierende berät. Dann kann es genauso sein, wenn jemand nicht BWL studiert hat, wobei auch manchmal BWLer dann auch Nachfragen haben, welche Unternehmensform mache ich denn? Mache ich jetzt erstmal eine GbR? Wird es eine UG? Wird es eine GmbH? Das heißt, ich gehe vielleicht auch mal zu einem Notariat und lasse dort meine Firma anmelden. Welche Kosten kommen auf mich zu? Brauche ich eine Bank? Am besten hier in Augsburg. Da haben wir auch wieder interne sowie externe Berater, die uns und die Startups dabei unterstützen, dass die Formalia auch erfüllt sind. Was wichtig ist, man muss das nicht alles am ersten Tag machen, wenn man zu uns in die Gründungssprechstunde kommt. Weil ich weiß, das erschlägt Leute auch, sondern das wird Schritt für Schritt dann, wenn es wirklich nötig ist, gemacht. Vor allem dann, wenn eben auch Kosten aufkommen. Ja. Das heißt, Rechtsanwältin mal besuchen, zum Notar gehen. Das sind halt Kosten, die immer mit dabei sind.
Ja, also ich glaube dann sowas wie schnell einen Instagram-Account sich zu erstellen oder halt irgendwie eine Domain zu sichern, das dauert ja nicht lange. Die Frage, wenn man dann formal ein Unternehmen halt dann irgendwie auch anmeldet, ist dann, glaube ich, noch ein anderer Punkt. Aber das ist ja auch wichtig zu wissen. Dafür ist auch das Funkwerk da. Ihr könnt auch da unterstützen, weil ansonsten, das wäre, glaube ich, auch so ein schwieriger Prozess, den man da als Team machen müsste.
Wir haben es quasi auf unserer Checkliste drauf, dass wir es einfach mal fragen. Wir hatten zum Beispiel mal ein Startup, das seinen vermeintlich besten Firmennamen gefunden hatte. Und der war dann auch markenrechtlich schon gesichert. Und erst danach wurde klar, dass die Domain aber eben nicht frei ist. Und das ist sowas, das würden wir im Vorfeld einfach mit den Personen durchsprechen, dass man es auf dem Radar hat. Selbstverständlich darf man mal 700 Euro für eine Domain ausgeben. Aber da wäre ich jetzt ein bisschen mehr Schwäbin und würde sagen, vielleicht gibt es ja noch einen besseren Firmennamen. Und dann kostet die Domain nicht ganz so viel Geld. Weil das ist schon, also das klar, im Hinblick auf eine Unternehmensgründung, was vielleicht mal im Millionenbereich Geld verdient, könnte man sagen, sind es Peanuts. Wenn ich Studentin bin, ist es enorm viel Geld, was man vor allem viel klüger investieren könnte.
Mhm. Und dann noch so ein anderer Punkt bei der Gründung, weil du hast es ja auch dann am Anfang erwähnt, das Funkenwerk ist auch gefördert. Mhm, und da bin ich mir auch also relativ sicher, dass es, also ich glaube, das sieht man auch an, wenn man zu euch bei der Seite kommt. Also es gibt ja auch andere Fördermittel, die man dann als Startup hier an der Hochschule dann auch noch, dass man sich da die Fördermittel nehmen kann, oder?
Genau. Das ist es heißt tatsächlich genau gleich, das Förderprogramm, was uns fördert, fördert eben auch Studierende. Und das nennt sich EXIST. Und mit EXIST kann eine Gruppe an Studierenden, maximal 3 Leute, für ein Jahr bei der Gründungsidee begleitet werden. Und zwar sowohl einerseits über Coaching, andererseits über Sachmittel, das heißt eben auch Hardware beispielsweise, und eben ein Stipendium, was die Person nicht mehr zurückbezahlen muss. Und das ist eine total gute Chance für die Leute, die eben sagen, ich habe eine innovative Idee, ich habe eine tolle Technologieidee, ich habe vielleicht eine für die Gesellschaft wichtige Idee. Also es dürfen sehr gern auch Projekte aus dem Sozialen sein. Für das hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sozusagen einen Budgettopf, woraus sehr gute Startups für ein Jahr eben auch finanziert und gefördert werden können. Und aus meiner Sicht eine total tolle Chance, weil im Schnitt sagt man da, für einen Studenten mit Abschluss sind das 2.500 Euro, die man eben als Stipendium bekommt, zusätzlich Coaching, Dienstleistungen sowie auch Sachmittel und das für ein Jahr. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Chance und da kann man sich eben drauf bewerben. Also es ist so, nicht wir geben das frei, sondern es wird eben über einen sogenannten Projektträger freigegeben. Darauf kann sich das Startup bewerben mit einem Businessplan und dabei begleiten wir aber auch. Also der Businessplan muss nicht fertig sein, sondern man hat, wie vorher besprochen, die Grundidee und die schärfen wir dann so weit, bis der Businessplan mit seinen 25 Seiten steht und am besten ein paar Kunden auch schon klar sind, mit denen man zukünftig gerne zusammenarbeiten würde.
Genau, und dann noch eine letzte Frage dann zu dem Themengebiet ist, gibt es dann noch andere Punkte, wo denn das Funkenwerk auch noch den Teams helfen kann? Vielleicht sei es sowas wie Networking oder gibt es da Punkte, wo du gesagt hättest, das sind auch noch einfach irgendwelche wichtigen Themen, wo das Funkenwerk auch wirklich Unterstützung bieten kann?
Also ich habe 3 Klassiker-Themen, für die ich wirklich sehr gern Werbung mache. Und warum Werbung? Tatsächlich, weil dort auch immer Professoren und Professorinnen dahinter stecken, die an der THA sind, die das aktiv neben ihrem ganz normalen Lehrauftrag noch begleiten. Also wir bieten für das wichtige Thema, was du vorher schon angesprochen hast, Marketing, Branding, Webseite, Instagram-Account und, bieten wir zusammen mit dem Professor Bufler Branding a Startup als Format an. Das heißt, das Startup, das mit in diesem Bereich noch Bedarfe hat, kann mit Studierenden aus der Gestaltung zusammenarbeiten. Das Gleiche haben wir mit dem Professor Erdmann aus der Wirtschaft für den Bereich Businessplan, Finanzplan, Finanzierung. Und jetzt haben wir noch ganz neu die Professor Barbara Eschner, die uns beim Thema Marktforschung unterstützt. Also das heißt, ein Startup, das jetzt ein Produkt hat, wo Marktforschung nötig wird, ist meistens dann eher etwas Greifbares, also eher eine Hardware im weitesten Sinne. Da unterstützen Studierende aus der Wirtschaftspsychologie dann Startups im Bereich Marktforschung. Und das sind typische Themen, die man im Studium beispielsweise nicht tangiert, ja, weil es einfach nicht in jedem Studium vorkommt, was ja auch okay ist. Und das ist was ganz, ganz Tolles, wo wir auch stolz sind. Und da wissen wir eben auch von anderen Hochschulen und Unis, dass die nicht alle das Programm anbieten können. Und da sage ich drum auch an der Stelle immer gern einen Dank an die drei Professoren, weil das toll ist, weil sie es einfach noch aus ihrem eigenen Engagement heraus machen. Und so ist es unterstützenswert, finde ich.
Ja, es ist sehr gut zu hören, dass auch dann die Hochschule hier die Möglichkeiten hat, auch sowas anzubieten.
Genau.
Genau. Und dann kommt ja man irgendwann mal auch dann zu dem Punkt, wo eigentlich alle Teammitglieder auch die soweit ihren Abschluss haben, auch dann sozusagen ihren, genau, also da kommt man ja dann auch an den Punkt, wo man dann sagt, irgendwann haben auch die ganzen Teammitglieder auch ihren Abschluss und sind dann auch eigentlich nicht mehr an der Hochschule selbst. Mhm. Und wie hättest du dann gesagt, ändert sich da was dann zum Verhältnis zum Team, also beziehungsweise das Verhältnis zwischen dem Gründungsteam und auch dann euch als Funkenwerk oder genau, hättest du da gesagt, ändert sich da was oder bleibt im Endeffekt das Verhältnis gleich?
Eigentlich bleibt das Verhältnis gleich. Wir sind auch für Alumni bis zu 5 Jahre noch vollumfänglich mit unseren Kompetenzen hier an der Hochschule und begleiten da auch Teams, weil es eben öfter mal auch passieren kann, dass ein Startup erst nach 1-2 Jahren nach dem Studium plötzlich sagt, so, jetzt wollen wir wirklich gründen. Nehmen wir den Fall von, wir waren jetzt alle in einem Großkonzern und jetzt wollen wir was Eigenes machen, weil wir sind entweder gelangweilt oder gefrustet genug oder tatsächlich ist es einfach eine tolle Idee entstanden. Man muss ja auch mal hier, wir sprechen ja ein bisschen in Klischees, es gibt ja auch Großkonzerne, die junge Leute unterstützen bei einer eigenen Idee, die sagen, ja, Thomas, mach doch da mal was, das ist eine tolle Sache. Hier bei uns im Unternehmen geht es nicht, aber wenn du ein eigenes Startup gründest, dann wäre das ein toller Innovationszweig auch. Genau, daher die Möglichkeit gibt es immer. Was wir auch haben, ist, dass Leute wirklich 15 oder 15 Jahre nach dem Studium wieder mal sich bei uns melden und sagen, ich habe eine gewisse Kompetenz in einem bestimmten Bereich und ich habe vielleicht doch noch mal eine Idee für eine Selbstständigkeit. Gibt es da Möglichkeiten und Chancen? Da begleiten wir natürlich auch immer gerne und wir versuchen ja auch unser Netzwerk zu erweitern. Hier ist ja auch der Punkt, den hattest du vorher genannt, das Netzwerk, was eben auch durch außen entsteht, können ja auch wieder unsere Startups, die hier an der Hochschule sind und noch gar nicht vernetzt sind, eben auch entsprechend nutzen. Und so verbinden wir dann Leute mit ähnlichen Interessen oder eben mit besonders unterschiedlichen Kompetenzen, damit die eben zusammen mal in Kontakt treten.
Genau, da können auch, was ich schätzen würde, vielleicht auch irgendwelche wirtschaftlichen Partner entstehen, wenn man sagt, man hat ja verschiedene Startups, Unternehmen, wie auch immer, da nennen wir der dann besteht ja, glaube ich, auch so dann die Chance, dass sie auch irgendwie eine Zusammenarbeit dann haben können, beziehungsweise auch dann irgendwie so auch ein, dadurch, dass man immer am selben Punkt dann auch hier beim Funkenwerk war, dass dann auch ein gewisser Wissenstransfer vielleicht stattfinden
Richtig.
Kann.
Ich würde sogar auch die Komponente Vertrauen einfach auch nennen. Wenn wir jemanden schon im Netzwerk kennen und wissen, der Person kann man vertrauen, das ist jemand, der gern unterstützt, wo vielleicht die rein finanziellen Absichten jetzt nicht nur im Vordergrund stehen, sondern eine Art intrinsische Motivation da ist, Startups zu unterstützen, dann vernetzen wir die Leute natürlich auch gern. Und da gibt es tatsächlich gar nicht so wenige. Denn viele Leute sind grundsätzlich mit ihrem Job ganz happy, aber sagen, ich würde gern mein Wissen an irgendeinem Punkt wieder weitergeben und ich brauche da auch kein Geld dafür. Ich möchte aber sehen, dass es eben sinnvoll angebracht ist. Nehmen wir mal, wenn man jetzt als engagierte Person ins erste Semester reingehen würde und allen Leuten sagen würde, ja, ich bringe euch jetzt mal bei, wie die freie Marktwirtschaft läuft, dann sagen wahrscheinlich die meisten Studierenden auch zu Recht, puh, nach dem Wissen haben wir jetzt gar nicht gefragt, so interessant ist es nicht. Wenn man aber einen ganz konkreten Themenpunkt hat, nehmen wir mal das Thema Smart City und was kann man in einer smarten City alles ermöglichen. Und dann gibt es genau eine Ansprechperson, die in diesem Bereich aktiv ist. Können ja ganz andere Verbindungen auch entstehen, wovon beide Seiten wieder was haben.
Genau. Und dann um das Ganze auch so ein bisschen abzuschließen, ist, wann hättest du dann gesagt, kommt dann so der Punkt an, wo das Funkenwerk seine Arbeit als erledigt sieht? Weil es macht ja irgendwie auch am Ende nicht ganz so viel Sinn, das Team so ein bisschen die ganze Zeit am Händchen zu halten. Aber genau, wo hättest du dann gesagt, wo ist dann so für dich der Punkt, wo du sagst, jetzt habt ihr alle Möglichkeiten, also jetzt habt ihr die ganze Hilfe, die wir euch bieten können, ausgeschöpft und ab dem Punkt solltet ihr am besten weiter selbst, also solltet ihr euren Weg alleine bestreiten beziehungsweise andere Partner suchen.
Mhm. Also ich glaube, dieser, nennen wir es Abkapselungs- oder Loslösungsprozess kommt relativ natürlich. Das heißt, ein Startup, was eine GmbH ausgegründet hat, dann vielleicht mit InvestorInnen dort einfach auch Finanzierungsmittel gefunden hat, wird an den Punkt kommen, dass es uns gut genug kennt, dass es weiß, wir unterstützen es jederzeit, wenn es mal ein neues Thema gibt. Das Startup hat aber dann zu dem Zeitpunkt vielleicht alle nötigen Kontakte und alles nötige Wissen. Und da drängen wir uns auch nicht auf. Zudem, wir wollen ja eben wieder ganz junge Leute einfach unterstützen und dann würde es uns an Zeit auch fehlen bei der Unterstützung. Ja. Was trotzdem ganz nett ist, also wir freuen uns immer, wenn auch ein etablierteres Startup sich mal bei uns meldet und sagt, ach, wir hätten jetzt doch noch mal eine Idee und wir suchen da wieder mal jemand mit frischem Blick drauf. Habt ihr da nicht jemand aus dem Studium noch, der dort Lust hätte, mal reinzuschnuppern, sich was anzuschauen? Mhm. Diese Verbindung, die stellen wir eigentlich immer gerne her, aber genauso wie du sagst, dass wir da dann nochmal bei der Marketingstrategie beraten, das wäre vielleicht auch wirklich etwas vermessen, das zu tun. Mhm. Denn das Startup ist ja dann etabliert und da freue ich mich ja auch, wenn die da keine Frage mehr haben. Mhm. Somit, ich spüre es fast immer, wenn das Startup sich weniger meldet und man nur noch ab und an bei Netzwerktreffen sich trifft und dort ein schöner Austausch ist. Meistens weiß ich, jetzt ist es flügge und das ist auch absolut gesund und gut so.
Genau, und dann noch als letzten Punkt, wo kann man denn jetzt überhaupt, wenn man sagt, ja, ich will jetzt gründen, wo kann man euch finden, wie kann man euch ansprechen?
Genau, ganz einfach auf die Funkenwerk-Webseite gehen und jetzt hier auch in Bezugnahme auf den Podcast gerne einfach direkt bei mir melden und eine Gründungssprechstunde vereinbaren. Das heißt, da schaut man sich einfach mal die Idee an. Wir haben natürlich die üblichen verdächtigen Social-Media-Kanäle wie LinkedIn und Instagram. Dort kann man uns auch folgen. Das heißt, es kann ja sein, man möchte vielleicht nicht gleich eine Gründungssprechstunde, sondern man möchte sich einfach mal eine Veranstaltung anschauen, die einen thematisch interessiert. Einfach sich mal eine Veranstaltung anschauen, dann uns gerne direkt ansprechen auch. Dann machen wir einen kleinen Termin aus und schauen uns das mal genauer an. Genau, und was ich auch empfehlen kann, gerne mal die Förderprogramme, also Exist und Exist Women, wie der Name schon sagt, da sind dann Zielgruppe weibliche Gründerinnen, einfach mal anschauen und sagen, finde ich das grundsätzlich interessant? Hätte ich vielleicht ein paar Fragen dazu und dann einfach eine kleine Mail schicken oder uns eben direkt ansprechen bei einer Veranstaltung.
Genau, da werden auch dann definitiv ein paar Links in den Shownotes drin sein, wo man vorbeischauen kann. Damit auch dir, Letizia, vielen Dank für das Interview und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge der Hochschulkiste.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.